Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten am Mittag. Dazu gehört unter anderem, dass Apple mit seinem App Store gegen die neuen EU-Regeln für Digitalkonzerne verstößt. Dazu später mehr. Außerdem schauen wir auf die Stimmung in der deutschen Industrie und darauf, weshalb Japan auf eine Beobachtungsliste für Währungsmanipulationen gesetzt wurde. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 24. Juni 2024. Wenn man in diesen Tagen die Videos und Bilder von tanzenden niederländischen oder schottischen Fans in deutschen Innenstädten sieht, dann scheint die Stimmung ganz gut zu sein, die Stimmung der Fans. Doch die Stimmung der deutschen Wirtschaft wird dadurch nicht direkt besser. Das zeigt sich unter anderem auch am heute veröffentlichten IFO-Geschäftsklimaindex. Christine Bergmann mit einem Überblick.
Die Stabilisierung der letzten Monate ist unterbrochen, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest. Und das eine Woche, nachdem die Münchner Wirtschaftsforscher noch ihre Konjunkturprognose leicht nach oben korrigiert hatten. Diese kleine Aufhellung, so fürchtet Fuest, ist mit dem neuen Geschäftsklimaindex wieder in Frage gestellt. Das Problem ist seiner Ansicht nach gar nicht mal die aktuelle Lage. Die wird von den meisten Firmen als unverändert eingeschätzt. Aber ihre Geschäftserwartungen haben sich verschlechtert, vor allem in der Industrie. Dort fehlt es an Aufträgen.
Ja, es gibt keine Bereitschaft zu investieren in Deutschland. Wir sehen das auch in der Investitionsgüterindustrie. Die Investoren sind verunsichert und sehen den Standort Deutschland negativ.
Es mangelt ihnen an Vertrauen, sagt der IFO-Präsident, und daran könnte nur die Politik mit einer Wachstumsstrategie etwas ändern. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft müssten verbessert werden. Die Koalition könne sich derzeit aber nicht einigen, und das werde, so Fuest, in den nächsten Monaten auch nicht leichter.
Ein eingetrübtes Geschäftsklima also und mangelndes Vertrauen bei Investoren. Das nehmen wir jetzt mal als Eindruck mit zu unserem Börsenreporter Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt. Ist auch bei den börsennotierten deutschen Unternehmen dieses trübe Geschäftsklima spürbar?
Nein, das kann man nicht so richtig sagen. Jedenfalls hier an der Börse haben auch diese Konjunkturdaten heute im Grunde wieder nur sehr wenig oder gar keine Auswirkungen gehabt. Seit einiger Zeit können wir diese Tendenz erkennen, dass die Anleger auf Konjunkturnachrichten nicht allzu sehr schauen, wenngleich ja insgesamt schon die Einschätzung da ist, dass die Konjunktur sich auch in den nächsten Monaten und möglicherweise auch im nächsten Jahr nicht wirklich berappeln wird. Nein, der große Auslöser hier heute, das ist die Hoffnung, dass der Zollstreit zwischen Europa und China möglicherweise beigelegt werden kann. Es gibt ja nun den Versuch, Verhandlungen zu führen, dass dieser Zollstreit tatsächlich hier in Bahn gelenkt wird, dass es möglicherweise gar nicht zu diesen Strafzöllen kommt für E-Autos. Und davon profitieren insbesondere die Autohersteller in Deutschland, die ja eben ohnehin gegen diese Zölle sind. Die Aktien der Autowerte jedenfalls alle deutlich im Plus mit über 3% teilweise. Und der deutsche Aktienindex auch kräftig in der Pluszone bei 18.274 Punkten. 111 mehr als gestern. Schauen wir auch kurz auf den Anleihenmarkt. Dort ist die Umlaufrendite gestiegen auf 2,46%.
Und noch ein anderes Thema bewegt den Finanzmarkt, Währungswerte. Und da hat letzte Woche die Nachricht für Aufruhr gesorgt, dass die USA die japanische Währung, den Yen, auf eine sogenannte Beobachtungsliste für Währungsspekulation gesetzt haben. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, in der Tat. Eine interessante Entwicklung, die es schon seit langem gibt in den USA. Auf dieser Liste steht übrigens nicht nur Japan, da steht auch Deutschland drauf, auch China, Vietnam, Taiwan, Malaysia und Singapur. Und es gibt gewisse Kriterien, die dazu führen, um auf diese Liste zu kommen. Und das möchte ich jetzt etwas näher beleuchten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Ulrich Leuchtmann. Er ist der Leiter der Devisenabteilung bei der Commerzbank. Herr Leuchtmann, was sind das für Kriterien, die dazu führen, dass ein Land tatsächlich auf diese Liste gesetzt wird?
Ja, es sind drei Kriterien im Wesentlichen. Das eine ist, ob es tatsächlich am Devisenmarkt interveniert hat, also die eigene Währung durch Käufe von Fremdwährungen geschwächt hat. Das andere ist, ob es einen Leistungsbilanzüberschuss hat in besonders hohem Ausmaß. Und das andere ist, ob es direkt mit den USA einen Handelsbilanzüberschuss hat, der erheblich ist. Das sind die drei Kriterien.
Das ist vermutlich auch der Grund, warum Deutschland auf dieser Liste steht, denn wir haben ja gar keine eigene Währung. Da würde man sonst eher erwarten, dass der Euro da drauf steht, beziehungsweise also alle Länder, die in der Europäischen Währungsunion sind, oder?
Ja, genau. Also die Währung manipulieren würde die Bundesbank ja eh nicht mehr. Das ist die Aufgabe, wenn es denn gewünscht wäre, der EZB. Aber das macht die nicht. Deutschland steht drauf, weil wir halt einen sehr hohen Leistungsbilanzüberschuss haben und weil wir auch direkt gegenüber den USA einen hohen Handelsbilanzüberschuss haben. Also viel mehr in die USA exportieren, als wir aus den USA importieren.
Das sehen die USA natürlich nicht so gerne. Das ist der Grund, Sie haben es schon gesagt. Was für Sanktionen könnten denn da möglicherweise dann folgen, sollte man tatsächlich alle diese drei Kriterien erfüllen?
Also selbst dann ist da kein Automatismus, bei dem Sanktionen folgen. Dann würde sicherlich die US-Regierung mit der Bundesregierung in Konsultation treten, wie die Lage wäre, ob man was machen könnte, müsste, sollte. Aber es ist nicht so, dass dann automatisch Strafzölle kämen oder sowas. Das ist, diese Liste ist eher eine nur, dass man tatsächlich feststellt, gibt es irgendwo ein Land, welches die Währung manipuliert oder auf andere Art und Weise sich einen unfairen Vorteil im Handel mit den USA verschafft.
Nun ist Japan im Blickpunkt. Japan hat ja in der Tat mehrfach in den letzten Monaten auf den Devisenmärkten eben tatsächlich interveniert. Könnte das tatsächlich dann eine Entwicklung sein, die sozusagen dann die USA doch etwas schärfer auch vielleicht gegen Japan gegenüber vorgehen lassen könnte?
Ja, tatsächlich geht es bei diesem Bericht, bei dem neuesten Bericht, gar nicht um die Interventionen, die wir Ende April, Anfang Mai gesehen haben. Sondern es geht darum, dass Japan jetzt wieder einen höheren Leistungsbilanzüberschuss hat und deshalb auf diese Liste gerutscht ist, weil es zwei dieser drei Kriterien erfüllt, also Handelsbilanz gegenüber den USA und insgesamt höherer Leistungsbilanzüberschuss. Die Interventionen sind erstens gar nicht in dem Zeitraum, der in diesem Bericht untersucht wird, und zweitens sind die auch in eine andere Richtung. Bei diesem Bericht geht es um Interventionen, bei denen eine Zentralbank seine eigene Währung gegenüber dem US-Dollar schwächen würde, um dadurch einen Preisvorteil im Handel mit den USA zu erlangen und deshalb mehr in die USA zu exportieren. Die Japaner machen aber momentan genau das Gegenteil. Die versuchen eher, ihre eh schon sehr schwache Währung ein wenig zu stützen und zumindest die Abwertungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Das ist etwas, was gar nicht in diesem Bericht erfasst würde.
Das heißt, da droht im Grunde gar keine Gefahr für Japan und für uns offenbar auch nicht. Warum macht man das? Das hat sicherlich historische Gründe, oder?
Ja, genau. Es war lange so, dass das US-Finanzministerium sich geweigert hatte, China offiziell als Währungsmanipulateur zu bezeichnen. Und deshalb ist in den USA der Gesetzgeber darauf gekommen, das Finanzministerium zu verpflichten, zweimal im Jahr so einen Bericht zu verfassen mit genau festgelegten Kriterien. Und wenn ein Land alle drei Kriterien erfüllt, dann muss das Finanzministerium sagen, Land XY ist Währungsmanipulateur. Allein um diese Klarstellung zu machen, wollte der Gesetzgeber das Finanzministerium dazu zwingen und deshalb muss alles halbe Jahr diesen Bericht vorlegen.
Und noch ganz kurz zum Schluss, wenn wir noch weiter in die Geschichte gehen, man möchte vermutlich durch dieses Draufschauen eben auch verhindern, dass es zu starken Währungsturbulenzen kommt in der Welt, oder?
Ja, genau, vor allem zu Abwertungswettläufen, wo jedes Land versucht, seine eigene Währung zu schwächen, damit es einen Konjunkturpush kriegt, um in andere Länder mehr zu exportieren. Wenn das jeder macht, funktioniert es nicht und endet letztendlich nur im Chaos. Das ist im Grunde die Erfahrung der 30er Jahre der Weltwirtschaftskrise.
Das sind Einschätzungen von Ulrich Leuchtmann. Er ist der Leiter der Devisenabteilung bei der Commerzbank. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und Klaus-Rainer Jackisch, hat das Auswirkungen auch auf den Kurs des Euro und des Dollar, diese Debatte über Währungsspekulationen?
Nein, nicht allzu sehr. Der Euro ist ja ohnehin relativ schwach und auch heute kann er sich nicht im Großen und Ganzen nicht berappeln. Aktuell notiert der Euro 1,0722, also weiterhin relativ schwach.
Und wir schauen auch auf Einzelunternehmen, auf Covestro. Da gibt es jetzt ein neues Angebot eines Investors aus Abu Dhabi. Warum ist Covestro so attraktiv für diesen Investor aus Abu Dhabi?
Ja, es geht ja um den staatlichen Ölkonzern ADNOC in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Öl ist natürlich endlich. Man möchte sich auch auf neue Technologien konzentrieren. Und man erhofft eben durch den Kauf von Covestro Zugang zu neueren Methoden bei der Verarbeitung des Öls und der Anwendung zu bekommen. Also zum Beispiel stellt ja Covestro eben tatsächlich Materialien für E-Fahrzeuge her, für die Gebäudewärmedämmung. Und man möchte eben auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus den eben genannten Gründen in diese Richtung. Deshalb hat man das Angebot erhöht auf $62 je Aktie. Und es sieht so aus, als ob nun auch tatsächlich der Auffassung ist bei Covestro, dass es zumindest zu Gesprächen zu einer möglichen Fusion kommen könnte.
Und schauen wir ganz zum Schluss noch auf den Goldpreis, bitte.
Ja, der Goldpreis, der hat sich etwas verteuert. Aktuell notiert die Unze Feingold bei 2.325 US-Dollar. Das sind 4,60 Dollar mehr als am Freitag.
Vielen Dank an Klaus-Rainer Jakisch in Frankfurt. Und wir haben es gehört, das Geschäftsklima stimmt nicht allzu optimistisch in diesen Tagen. Und das an einem Tag, an dem der BDI zu einem sogenannten Tag der Industrie in Berlin geladen hat. Dort haben sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck für heute zwei wichtige Personen der deutschen Wirtschaftspolitik angekündigt. Und ich kann das jetzt live mit meiner Kollegin Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio besprechen. Nadine, die Stimmung zwischen Bundesregierung und dem BDI gilt ja schon länger als angespannt. Der BDI fordert deutlich mehr Engagement von der Ampelkoalition. Wie ist Olaf Scholz heute aufgetreten? Welche Botschaften hatte er?
Ja, Olaf Scholz hat gegen 13.30 Uhr angefangen, hier zu sprechen beim Tag der deutschen Industrie. Mein Eindruck ist, er spricht in diesen Minuten noch, aber dass er doch durchaus konziliante, versöhnliche Töne gegenüber dem BDI, das heißt dem Bundesverband der deutschen Industrie, anschlägt. Er hat gleich am Anfang Gemeinsamkeiten betont, hat gesagt, der gesellschaftliche Zusammenhalt, das sei eine Aufgabe, die man gemeinsam bewältigen müsste, hat dann den sozusagen, hat dann nochmal auf das Thema Wachstum hingewiesen, hat gesagt, naja, Wirtschaftswachstum, das könne die Gesellschaft dafür schützen, dass es einfach immer nur um den gleichen Kuchen geht, der verteilt werden soll. Und das ist ein Thema, wo ja auch der BDI deutliche Forderungen erhoben hat, hat gesagt, der BDI hat im Vorfeld schon gesagt, auf das Thema Wirtschaftswachstum müsse einfach in der deutschen, aber auch in der europäischen Politik ein stärkerer Fokus gelegt werden. Olaf Scholz hat dann drei Perspektiven aufgemacht, die globale Perspektive, die europäische Perspektive und auch die deutsche Perspektive und hat dann, um vielleicht einen Punkt zu nennen, in der deutschen Perspektive gesagt, dass man das Thema Digitalisierung durchaus ernst nehme und plane ab dem kommenden Jahr, das heißt ab 2025, die deutschen Konsulate digital arbeiten zu lassen im Ausland, damit verbunden die Hoffnung, dass dann zum Beispiel Visa-Verfahren internationale Angelegenheiten sich auch schneller und problemloser regeln lassen.
Und jetzt ist ja Wirtschaftsminister Robert Habeck gerade erst von einer Reise mit wirtschaftspolitischer Wichtigkeit zurückgekehrt aus China, wo es um den Zollstreit zwischen China und EU ging. Wie ist das aufgefasst worden von BDI-Chef Roswurm?
Ja, also Herr Roswurm hat den Tag heute schon genutzt, um sowohl im Deutschlandfunk, aber auch in anderen Medien schon erste Interviews zu geben, hat verschiedene Botschaften ausgesendet, hat dann versucht sozusagen vorsichtigen Optimismus zu verbreiten mit der Aussage, dass allein die Tatsache, dass man wieder miteinander rede, das sei ein gutes Zeichen. Es geht hier um China und die Europäische Union, wo seit Samstag feststeht, dass man Gespräche wieder aufnehmen möchte. Im Kern ging es ja um die Frage von Zöllen von 38,1%, die ab dem 4. Juli von Seiten der EU erhoben werden sollen. Das soll jetzt noch weiter überprüft werden von der EU-Kommission. Für Deutschland ist es natürlich eine schwierige Angelegenheit. Das hat BDI-Chef Roswurm auch noch mal deutlich gemacht. Deutschland mache 40% seines Geschäfts mit dem Export. Da dürfe es keinen Protektionismus, kein Abwenden von der Welt geben. Also man sieht hier, ich würde sagen, schon ein bisschen Optimismus, wenn man aber auch sozusagen die globalen Entwicklungen durchaus mit Sorge sieht. Das heißt halt auch zum Beispiel fehlende Freihandelsabkommen. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die ist hier noch nicht ganz abgeschlossen.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung vom Tag der deutschen Industrie in Berlin an Nadine Lindner. Und wir schauen jetzt auf Unternehmen, die in die Pleite rutschen. Galeria Karstadt, Kaufhof, Pleite, FTI, Touristik, Pleite, Esprit Europa, Pleite. Mehrere bekannte deutsche Unternehmen sind in diesem Jahr in die Schieflage geraten und haben Insolvenz angemeldet. Wie hat sich die Zahl der Insolvenzen aber insgesamt entwickelt? Gregor Lischka dazu.
Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist gestiegen und das recht deutlich. Heute hat die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht und berichtet von insgesamt 11.000 Unternehmensinsolvenzen.
Hier haben wir einen, ja man kann schon sagen, historischen Anstieg, nämlich den höchsten Wert seit 2015.
Fasst Patrick Ludwig Hansch, Wirtschaftsforscher bei Kreditreform, die aktuelle Lage zusammen. Damit verbuche man einen Anstieg um rund 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ist das nun schon eine Insolvenzwelle, die da über die deutsche Wirtschaft hereinbricht? Christoph Niering ist Vorsitzender des Verbands der Insolvenz- und Sachverwalter Deutschlands. Er betrachtet die aktuelle Lage recht nüchtern.
Also jeder, der hier ein Drama, ein Insolvenzdrama sieht, der übertreibt aus meiner Sicht. Wir hatten vor Corona die niedrigsten Insolvenzzahlen seit vielen, vielen Jahren, seit der Finanzkrise. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir wieder auf Vor-Corona-Niveau uns bewegen, vielleicht auch ein bisschen auf dem höchsten Niveau seit 10 Jahren, ist das immer noch ein niedriger Stand und der keinen Anlass zur Sorge gibt.
Auch Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform möchte angesichts seiner Studienergebnisse nicht von einer Insolvenzwelle reden. Gibt aber zu bedenken, dass zuletzt auch viele größere Unternehmen von Insolvenzen betroffen waren. Er verweist auf prominente Beispiele wie den Reisekonzern FTI, Galeria Karstadt Kaufhof, das KDW oder auch Esprit.
Wir haben auf jeden Fall mit den großen prominenten Pleiten, die natürlich deutlich mehr Leute beschäftigen und auch deutlich mehr mit Kapital umgehen, haben wir größere Schäden und das macht es natürlich schon bedenklich.
Insgesamt seien innerhalb der ersten 6 Monate dieses Jahres Insolvenzschäden in Höhe von 19 Milliarden Euro entstanden. Über 130.000 Arbeitsplätze waren betroffen. Aus Sicht von Christoph Niering vom Verband der deutschen Insolvenzverwalter bergen diese Zahlen aber auch Chancen. Dank des entspannten Arbeitsmarkts sowohl für die Betroffenen wie auch die deutsche Wirtschaft.
Wir leben seit einigen Jahren in einem Umfeld, wo wir knappe Ressourcen haben, Energieressourcen, aber auch vor allem Personalressourcen. Und insolvente oder insolvenzreife Unternehmen binden häufig diese knappen Ressourcen. Und da ist die Frage, ist es nicht besser, dass diese Unternehmen diese knappen Ressourcen so zur Verfügung stellen, dass andere Unternehmen dieses Personal aufnehmen können und andere knappe Ressourcen aufnehmen können, um dann den eigenen Betrieb gut weiterzuführen.
Auch wenn eine Unternehmensinsolvenz zumindest für die Beschäftigten also einen Teil ihres Schreckens verloren haben mag. Bis auf Weiteres ist laut Kreditreform keine Trendumkehr bei den Insolvenzzahlen abzusehen. Ein deutlicher Wirtschaftsaufschwung zeichne sich aktuell nicht ab. Gleichzeitig erschwere das immer noch sehr hohe Zinsniveau des Unternehmen, sich zu refinanzieren. Das gilt auch für die Verbraucher.
Wir haben auch steigende Verbraucherinsolvenzen. Wir hatten ganz lange sinkende Überschuldungszahlen, sinkende Verbraucherinsolvenzen. Das kehrt sich jetzt gerade um. Das sehen wir bei der Überschuldung, aber auch bei den Privatinsolvenzen.
Gestiegene Zinsen bei gleichzeitig gestiegenen Preisen machen also nicht nur manchen Unternehmen, sondern auch den Verbrauchern zu schaffen.
Sonderfonds außerhalb des Haushalts, das ist keine urdeutsche Erfindung, um mit Sondervermögen die Schuldenbremse zu umgehen, sondern auf solche Sonderfonds hat zum Beispiel auch Polen zurückgegriffen. Das geht so nicht mehr, sagt jetzt die EU-Kommission und hat ein Defizitverfahren gegen Polen eröffnet. Das sorgt für Debatten zwischen der Regierung und der Opposition in Polen. Martin Adam berichtet.
Es dauert nicht lang, bis sich die Peace zu Wort meldet. Bei TikTok. Mariusz Błaszczak, ehemals Verteidigungsminister der bis Dezember regierenden nationalpopulistischen PiS-Partei, erklärt, mit dem liberalen Premierminister Donald Tusk werde das Geld knapp. Dokumente aus dem Finanzministerium zeigen, dass Tusks Haushaltsloch, das Defizit der öffentlichen Finanzen, tödlich ist für die Portemonnaies der Polen. Und gleich wird Donald Tusk umschalten auf Geld gibt es nicht und Geld wird es nicht geben. Tatsächlich hat die Regierung Tusk ein Problem geerbt. Die EU-Kommission hat Mitte Juni angekündigt, ein Defizitverfahren gegen Polen einzuleiten. Das tut sie, wenn die Schulden eines Mitgliedslandes 60% der Wirtschaftsleistung übersteigen und oder wenn das Haushaltsdefizit in einem Jahr bei mehr als 3% der Wirtschaftsleistung liegt. Polens Haushaltsdefizit lag bei 5,1%. Allerdings 2023, in einem Jahr also, in dem bis Dezember die PiS regiert hat. Die hatte 2015, nach Jahren des harten Sparens, die Regierung von Donald Tusks Partei übernommen und Ausgaben versprochen. Kindergeld, Zusatzrenten, Mindestlohn, enorme Rüstungsinvestitionen, vieles davon intransparent aus Sonderhaushalten finanziert, ohne dass der wahre Schuldenstand erkennbar gewesen wäre. Dass jetzt, nach dem Regierungswechsel und einem Kassensturz, die Lage desaströs ist, überrascht in Polen kaum, sagt Ludwik Kotecki vom Nationalen Rat für Finanzpolitik.
Ich spreche seit mindestens einem Jahr davon, dass diese Prozedur kommt. Das ist keine Neuigkeit. Es gab auch keine Reaktionen darauf auf dem Markt. In unserem Fall, also bei einem Land, dessen Gesamtverschuldung unter 60% liegt, ist die Prozedur auch milde. Das Haushaltsdefizit ist zu hoch, die Gesamtverschuldung aber okay. Die Haushalte der nächsten Jahre müssen also sparsamer ausfallen. Ohnehin liegen die Steuereinnahmen durch Inflation und Krieg in der Ukraine auch im laufenden Jahr deutlich unter den Erwartungen. Nur Tusk wurde auch gewählt für das Versprechen, all die Ausgabenprogramme der PiS weiterzuführen und sogar auszubauen. Er hat also ein Problem, sagt Anna Wicher von der Arbeitgeberorganisation HR Forum. Das Problem ist weniger das Defizitverfahren als die Kommunikation, die damit verbunden ist. In der Zeit der früheren Regierung von Donald Tusk gab es nur eine Botschaft an die Gesellschaft: Geld gibt es nicht und wird es nicht geben. Später hatten wir 8 Jahre lang ein Komfortleben, denn es gab Geld und niemand hat darüber gesprochen, dass es ausgehen könnte. Jetzt kommt die neue Koalition und wieder könnte die Botschaft sein, wir müssen die Gürtel enger schnallen. Und mit einem möchte Donald Tusk auf gar keinen Fall wieder assoziiert werden, mit Gürtel enger schnallen. Denn das hat er schon beim letzten Mal der Peace an die Macht verholfen.
Kalifornien im Jahr 2008. Ein Mann mit Brille und Rollkragenpullover kündigt die jüngste Innovation seines Unternehmens an.
So. You're a developer and you've just spent 2 weeks or maybe a little bit longer writing this amazing app. And what is your dream? Your dream is to get it in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer. And the way we're going to do it is what we call the App Store.
The App Store. Steve Jobs, und er kündigt hier im Jahr 2008 den App Store an, mit dem laut ihm Programmierer ganz einfach ihre Apps an die iPhone-Besitzerinnen und Besitzer bringen können. Heute, 16 Jahre später, eröffnet die EU-Kommission ein Verfahren gegen Apple wegen genau dieses App Stores. Der Vorwurf: Apple würde es Entwicklerinnen zu schwer machen, ihre programmierten Apps über andere Kanäle als den Apple-eigenen App Store zu vertreiben. Katrin Schmidt dazu.
Die Regeln, die der US-Konzern Apple für seinen App Store aufgestellt hat, passten nicht zu den Spielregeln in Europa, heißt es. Konkret den Wettbewerbsregeln, die die EU-Kommission im Digital Markets Act festgelegt hat. Demnach sollten Entwickler, die ihre Apps über Apples hauseigenen Store vertreiben, ihre Kunden dort auch informieren können, wenn es außerhalb des Apple-Universums günstigere Möglichkeiten gibt für weitere Bestellungen, also etwa Abos oder sogenannte In-App-Käufe. Und sie sollten sie über einen Link dorthin leiten können. Die Geschäftsbedingungen bei Apple verhinderten dies aber, sodass eben auch die Nutzerinnen und Nutzer in der EU nicht immer den transparenten Überblick über die womöglich besten Angebote bekommen. Apple verlange von den Entwicklern außerdem Gebühren, die über das unbedingt notwendige Maß hinausgingen, so die Kritik aus Brüssel. Der Tech-Konzern wurde nun um Stellungnahme gebeten. Werden die Vorwürfe nicht innerhalb eines Jahres aus dem Weg geräumt, drohen Apple Strafen in Milliardenhöhe.
Ein Beitrag von Katrin Schmidt. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse.
Ein Thema in den Kommentaren sind die geplanten Gespräche im Streit um Strafzölle auf chinesische E-Autos zwischen der EU-Kommission und der Regierung in Peking. Das Handelsblatt ist skeptisch. Substanzielles ist bei den Verhandlungen leider nicht zu erwarten. Das für den Rest der Weltwirtschaft große Problem chinesischer Überkapazitäten wird die Staatsführung nicht antasten, denn es liegt tief im chinesischen Wirtschaftsmodell unter Xi Jinping verwurzelt. Dieses besteht vereinfacht gesagt darin, mittels Subventionen Unternehmen in bestimmten Branchen so aufzustellen, dass sie aufgrund schierer Masse und extrem niedriger Preise ihre ausländischen Wettbewerber an die Wand drücken können und dann den Markt dominieren. Und von dieser wirtschaftspolitischen Strategie wird China weder durch die Zölle der EU noch über Gespräche darüber ernsthaft abrücken. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau werden die Verhandlungen nur erfolgreich sein, wenn die EU-Staaten weiter an einem Strang ziehen und hart in der Sache bleiben. Einfach wird es auch dann nicht, Peking dazu zu bringen, nicht mit der Überproduktion von subventionierten E-Autos Wettbewerber aus anderen Ländern vom Markt zu drängen, wie sie es bereits in der Solarindustrie gemacht haben. Denn bisher blieb China davon unbeeindruckt, dass die USA, Japan, die Türkei und Südkorea ihre Märkte für E-Autos aus dem Reich der Mitte abgeschottet haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, die Chinesen seien in ihrem Eindruck bestätigt worden, dass die Europäer mit den Zöllen einen ehrgeizigen Konkurrenten ausbremsen wollen. Wettbewerb ist anstrengend, aber er ist der Treiber von Wachstum und Wohlstand. Ohne die Ankündigungen von BYD und Co., ihre Elektroautos künftig nicht nur zu exportieren, sondern auch in Europa bauen zu wollen, hätten deutsche Autohersteller wahrscheinlich nicht so schnell den Ehrgeiz entwickelt, auch ein Elektroauto unter 20.000 Euro zu bauen.
Und das war es mit Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.